Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Thema dieses Gottesdienstes, die Bibel als Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Wir haben eben diesen Epheser-Text gehört, da hat Gott ganz klar gesprochen, so soll es sein, so musst du es als Christ machen, so lebt man als Kind des Lichtes. Das war ganz klar ausgesprochen, wie es zu sein hat. Jetzt finden wir viele dieser Texte in der Bibel, aber es gibt auch einen anderen Weg, wie man Dinge verstehen kann, wie das Leben nach Gottes Willen zu laufen hat. Nicht indem er es uns klar sagt, sondern wie er uns vor Augen stellt in der Schrift, wie Dinge furchtbar schief gehen, wie es eben nicht zu sein hat. Und wir können dann so aus dem Negativen für uns ableiten, so dürfen wir es auf gar keinen Fall machen. Das darf bei uns auf gar keinen Fall passieren. Und einer der zentralen und vielleicht wichtigsten Texte, der uns zeigt, wie es eben nicht zu laufen hat, wie wir uns nicht zu verhalten halt haben als Menschen, das setzt Gott ganz zu Anfang der Bibel rein, wo er nämlich die Geschichte erzählt von Kain und Abel, wie es nämlich nicht funktioniert, wie es ganz furchtbar schief geht. Und diesen Text wollen wir so ein Stück weit als Via Negationis, also als Weg, wie er nicht zu beschreiten ist, wollen wir hören und daraus lernen für unseren Glauben. Wir wollen hören 1. Mose 4, die Verse 2 bis 11. Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür nach dir und hat sie verlangen. Du aber herrsche über die Sünde. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat, und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Amen. Wir wollen beten. Herr und Heiland, du schenkst uns dieses traurige, furchtbare und schwere Wort von der Schuld Kains als Predigttext für diesen Gottesdienst. Wir wollen hören auf diese Predigt und wir wollen lernen von dem, was wir anders machen wollen als Kain. Wir wollen auch hören auf das, was du uns zu sagen hast aus deinem Wort in dieser Predigt und bitten dich aber, Herr, dass du diese Predigt segnest, damit sie tatsächlich zu deinem Wort wird. Und das wird nur dann geschehen, wenn du dieser Predigt deinen Geist schenkst. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, so vertraut uns dieser Text zu sein scheint, und ich denke, wir alle kennen diese Kain- und Abel-Geschichte, so furchtbar ist sie doch, auch wenn man sich wieder und wieder damit beschäftigt. Denn das Furchtbare besteht darin, dass der lebendige Gott einen Menschen verflucht. Nicht segnet, ihm nicht vergibt, sondern verflucht. So heißt es hier, verflucht seist du auf der Erde. Das ist was ganz Furchtbares, wenn der lebendige Gott einen verflucht. Und das gilt es in jedem Fall zu vermeiden. Und deshalb wollen wir schauen, was hat denn dieser Kain falsch gemacht? Und zwar jetzt nicht, dass er den Bruder getötet hat. Das ist ja tatsächlich die Grundsünde, dass er sich gegen Abel wendet. Aber das hat Ursachen. Zu diesem Verbrechen kommt es ja. Das sind nur die Folgen letztlich. Er hat vorher Dinge falsch gemacht. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Mit dem, was uns der Text hier sagt, was Kain falsch gemacht hat, dass es zu diesem furchtbaren Verbrechen kam. Und er schließlich die Verfluchung Gottes dafür erntete, damit wir aus diesen Fehlern lernen und Dinge in unserem Leben anders machen. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, was zur Verfluchung Gottes führt. Das sind vier Dinge, die ich gefunden habe in diesem Text, die dazu hingeführt haben, dass Kain Abel totschlägt und von Gott verflucht wird. Erstens, das minderwertige Opfer. Zweitens, der Neid auf den Nächsten. Drittens, der Mangel an Frömmigkeit. Und viertens, die Unbußfertigkeit vor Gott. Der erste Punkt, das minderwertige Opfer. Kain ergrimmt, er wird zornig und dann schlägt er Abel tot. Und das alles resultiert darauf, dass Gott sein Opfer nicht annimmt. Das wird hier klar gesagt, das Opfer von Abel nimmt Gott an, aber das Opfer von Kain nimmt er nicht an. Und so flüchtige Bibelleser, die sagen dann, der ist ein ungerechter Gott, nicht? Der ist ja willkürlich, das Opfer des einen nimmt er an, das andere verwirft er. Das sind Leute, die nicht genau lesen in der Schrift, die nicht Tag und Nacht studieren und sich alles dann reinziehen, was hier drin steht. Denn es gilt nicht nur diesen Text zu lesen, Bibel legt Bibel aus. Die Bibel sagt ganz klar im Hebräerbrief, Hebräer 11, dass Abel ein besseres Opfer dargebracht hat. Ein besseres Opfer als Kain. Und dass deshalb Gott Kain verworfen hat. Und wenn wir dann wirklich lesen, dann betont das die Bibel hier zu Beginn. Da wird hier klar gesagt, ja, Kain bringt ein Opfer dar von den Früchten seines Feldes. Und dann heißt es aber, Abel brachte dar von den Erstlingen und von dem Fetten. Er brachte ein besseres Opfer. Da, wo ich herkomme, im Siegerland, das ist ein sehr frommer Beritt, da haben die alten Brüder immer wieder gesagt, Kain gab das Erstbeste, Abel das Erste und das Beste. Kain gab das Erstbeste, so nach dem Motto, ich erfülle hier meine religiöse Pflicht, einfach so hingewischt, wir müssen diesem Gott ja auch was geben. Aber Abel gab das Erste und Beste. Die Erstlinge, die erste Frucht, das erste Vieh, das war das, was Gott von den Menschen auch im Alten Bund immer wieder gefordert hat. Gebt mir die Erstlinge von eurer Herde, das erste von eurem Ertrag. Stellen Sie sich vor, Sie sind Bauer und Sie haben da so über Monate gewartet, dass das erste Getreide kommt. Vielleicht sind die Speicher zu Hause auch schon leer, die Kinder haben Hunger. Und dann ist das Korn da, das erste Korn, was man ernten kann. Das gehört dem Herrn, das wussten die Menschen im Alten Bund. Das wurde zuerst in den Tempel gebracht. Bevor man selber gegessen hat, hat man erst die Erstlinge dem Herrn gebracht. Wenn ein Rind ein Kalb bekam, dann wurde das erste Kalb dem Herrn geopfert, weil man wusste, alles Leben, menschlich, tierisch und auch pflanzlich, kommt vom Herrn. Das war eine tiefe Demutsgeste. Und Gott hat viel Wert im Alten Bund darauf gelegt, dass es die Erstlinge waren und die Guten und die Reinen, die keine Fehler hatten. Das, wo man eigentlich sagt, als Landwirt, als Bauer, das behalte ich doch für mich, das nehme ich doch für mich. Nein, das gehört dem Herrn. Das, was richtig gut ist, was zuerst da ist, das gehört dem Herrn, der Erstling. Und das muss man mit freudigem Herzen tun, nicht als religiöse Pflicht. Dankbar darüber, dass der Herr einen so beschenkt, weil alle guten Gaben kommen von dem lebendigen Gott. Und das drückt man in diesem Zeichen aus, dass man es gemacht hat, nicht so nach dem Motto, da muss ja auch noch was abgedrückt werden für den lebendigen Gott. Und so hat Kain geopfert. Er bringt ein minderwertiges Opfer. Ja, er bringt ein Opfer. Er erfüllt seine religiöse Pflicht, die er vermeintlich vor Gott hat. Aber er ist nicht mit dem Herzen dabei. Er bringt nicht das Erstling, nicht die Erstlingsgabe. Und das ist entscheidend halt, dass wir die Erstlingsgabe zu Gott bringen. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, oh, der Latze wird gleich wieder für die Kollekte hier richtig das Portemonnaie öffnen halt, nicht, dass er sagt, und hier müsst ihr richtig die Erstlingsgabe. Und ich habe ja letzten Monat auch noch eine Ausschüttung gekriegt von der Aktie, die ich da gekauft habe, oder mein Gehalt ist ein bisschen erhöht worden halt, nicht, da will er mir ein schlechtes Gewissen machen. Im neuen Bund, da bringen wir diesem Gott überhaupt keine Erstlingsgabe mehr. Im neuen Bund hat er uns seinen Erstling geschenkt. 1. Korinther 15 spricht davon, dass Jesus Christus der Erstling der Auferstehung ist. Und das ist das Opfer, das wir zu bringen haben. Kain macht den Fehler, dass er nicht den Erstling bringt. Und wenn wir Gott irgendwas bringen als religiöse Pflicht, wir geben unseren Zehnten, wir gehen treu in die Bibelstunde halt, wir lesen treu und brav 2 Kapitel Bibel jeden Tag halt, wir machen all unsere religiösen Pflichten, bringen aber nicht den Erstling, nämlich das Blut Jesu Christi vor den Thron Gottes, unter dem wir stehen, dann ist all unser Opfer minderwertig und dann stehen wir nach wie vor unter dem Fluch Gottes. Wer nicht den Erstling vor den Thron des heiligen Gottes bringt, der bringt ein minderwertiges Opfer und es gilt nicht vor diesem lebendigen Gott. Wir müssen nichts mehr Materielles bringen, sondern wir müssen den Glauben bringen, den Glauben an Jesus Christus, den Glauben daran, dass der Heiland für uns auf Golgatha gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat. Und das ist die Erstlingsgabe. Und die müssen wir bringen. Und wenn wir die nicht bringen, dann sind wir verflucht. Und bitte alle, die jetzt schon wieder zu Hause an den Computern sitzen und einhacken wollen, letzte Woche hat es auch ganz viel E-Mails gegeben über die Trinität und alle haben sich beklagt und wir haben gar keinen dreieinigen Gott und alles und sie beten ja nur die Lehre der Kirche nach und sind resistent gegen das, was die Bibel lehrt. Auch das sagt die Bibel, wer Jesus Christus nicht hat, wer die Erstlingsgabe Gottes für uns nicht hat, der ist verflucht. 1. Korinther 16, 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht, so sagt es die Schrift. Ich kann es nur so wiederholen. Hast du Jesus nicht, dann geht es dir wie kein. Dann nützt dir deine Taufe, deine Konfirmation, dein braves Kirchensteuerzahlen gar nichts. Hast du nicht Jesus Christus als Erstling, sind all deine Opfergaben, all das, was du eingesetzt hast in die Kirchengemeinde und wo du dich engagiert hast und irgendwelche Kirchenrenovierungen bezahlt hast, bringt dir gar nichts. Da wirst du von diesem Gott verworfen, genauso wie letztlich hier kein verworfen wird. Das Opfer nimmt Gott nicht an. Das einzigste Opfer, was Gott annimmt von uns, ist der Glaube an Jesus Christus. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, so sagt Jesus, der wird verdammt werden. So deutlich ist das Neue Testament. Auch das führt im Neuen Bund zur Verfluchung Gottes. Das minderwertige Opfer. Alles, was nicht Blut Jesu Christi ist, mit dem wir vor den Thron des Lebendigen treten, ist minderwertiges Opfer und führt zur Verfluchung Gottes. Deshalb immer wieder unter das Kreuz und unter das Blut des Heilandes gekommen. Lasst uns kein minderwertiges Opfer bringen, so wie Kain es getan hat, der nicht von den Erstlingen gebracht hat, sondern lasst uns immer wieder zum Thron des Lebendigen kommen, mit dem hervorragendsten und besten und alles übersteigenden Opfer, das er selber gebracht hat in seinem Sohn Jesus Christus, das Erstling, der Erstling seines Sohnes, damit wir vor diesem Gott bestehen können durch das Blut des Heilandes. Das ist das Erste, was zur Verfluchung Gottes führt, wenn ein minderwertiges Opfer gebracht wird. Ein zweites, was zur Verfluchung Gottes führt, was Ursache dann für den Tötungsakt ist, ist der Neid auf den Nächsten. Kain sieht, dass sein Opfer abgelehnt wird, aber dass das Opfer von Abel angenommen wird. Und das möchte er auch haben. Und da wird er neidisch auf seinen Bruder, auch wenn das Wort Neid hier nicht vorkommt. Aber Neid ist die Wurzel, aus dem der Grimm, von dem hier die Rede ist, erwächst. Er ist neidisch. Er will so sein wie Abel. Und weil er nicht so sein kann wie Abel halt, weil er da nicht rankommt, da packt ihn der ganze Hass und er schlägt ihn tot. Und das ist etwas, wo die Bibel uns vorwarnt. Seid nicht neidisch auf euren Nächsten. Wenn Abel hingegangen wäre, wenn Kain hingegangen wäre, gesagt, okay, das ist so, ich werde versuchen, mich zu verbessern und hätte damit leben können, dass eben sein Bruder angenommen worden ist mit diesem Opfer und er mit seinem Opfer nicht, dann wäre es nicht zur Katastrophe gekommen. Aber weil er neidisch ist, kommt es zur Katastrophe. Und ganz viele Katastrophen in unserem Leben haben mit Neid zu tun, als Grund- und Ursünde. In der alten Kirche wurden 7 Hauptsünden beschrieben. Stolz, Geiz, Zorn, Genusssucht, Völlerei, Faulheit und Neid. Und da ist viel Wahres dran. Aus diesen Dingen erwächst ganz viel an Sünde. Das ist so eine Grundhaltung. Wenn ich die habe, dann wächst ganz viel an falschen Dingen heraus, was wieder biblisch und wieder göttlich ist. Und deshalb warnt die Bibel immer wieder vor dem Neid. Galater 5, lasst uns einander nicht beneiden. 1. Petrus 2, so legt nun ab alle Bosheit und allen Neid und alle üble Nachrede. Jakobus 3 ist ganz deutlich, da heißt es, habt ihr aber bitteren Neid in euren Herzen. So rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zunieder, denn das ist nicht Weisheit von oben, sondern das ist niedrig, irdisch und teuflisch. Neid ist teuflisch. Und damit etwas, was unter dem Fluch Gottes steht. Und wenn wir Neid haben, dann haben wir dem Teufel schon die Tür in unserem Leben geöffnet. Wir sollen nicht neidisch sein. Auch in den 10 Geboten, das letzte der 10 Gebote lautet, auch hier müsste jetzt wieder keiner schreiben, das ist jetzt nach der reformierten Lesung, nachdem wir auch die Juden, wie das wirklich an der Bibel steht, halten, nicht das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächste hat. Du sollst nicht neidisch darauf sein, so könnte man das auch sagen. Du sollst es nicht haben wollen, das haben wollen, was ein anderer hat. Denn da liegt ganz viel an Grund für die Sünde, die dann passiert. Und jetzt frage ich dich ganz persönlich, wie sieht es denn aus bei dir? Bist du neidisch? Willst du sein wie ein anderer oder wie eine andere? Den Mann haben, den sie hat, die Familie haben, die sie hat, so leben wie er, das Auto mit den starken PSen halt, nicht die sportliche Leistungsfähigkeit, so Fußball spielen können, den Doktortitel halt oder das Vermögen am Konto haben, den Familienstand, die Gesundheit. Was sind denn so deine Neiddinge, wo du dich abgleichst in dieser Welt, wo du sagst, ich bin aber nicht so wie sie. Mir geht es ja ganz gut, aber dem geht es noch viel besser. Und so möchte ich auch sein und ich fange an, das zu beneiden. Und da fängt es dann schon an. Da hat der Widersacher schon den Boden bereitet. Darauf kann ganz viel Sünde wachsen. Hütet euch vor dem Neid. Dieser Neid, den Kain hat, führt dazu, dass er seinen Bruder erschlägt. Mit Neid kann man in dieser Welt keine Gesellschaft bauen. Das wollen uns Soziologen, Banker, Werbefachleute vormachen. Da heißt es, Sozialneid sei die Triebfeder für sozialen Aufstieg. Und da lebt unsere Wirtschaft von, dass jeder immer mehr haben will. Ich will auch den Mercedes haben, den mein Nachbar haben. Ich will auch so ein Haus gebaut haben. Ich will auch da in Urlaub fliegen. Ich will auch haben, so sein wie der, das mir vorgegaukelt wird. Hütet euch vor dem Neid. Du kommst in einen Teufelskreis, und sage ich ganz bewusst dieses Wort, in einen Teufelskreis hinein, wenn du neidisch bist, wenn du des anderen Haus, Markt, Rind, Knecht, Mercedes, Urlaubsgewohnheiten beneidest. In einen Teufelskreis, aus dem du dich ganz schwer wieder rausbringen kannst. Deshalb hütet euch vor Neid. Das soll nicht sein. Der Neid führt zur Zerstörung menschlichen Lebens. Wir haben gesagt, Gebrauchsanweisungen für gelingendes Leben, die Bibel warnt davor. Und du sollst nicht neidisch sein. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Das ist etwas, was teuflisch ist und was letztlich zur Verfluchung Gottes führt. Das ist der zweite Punkt. Ein dritter Punkt, der zur Verfluchung Gottes hier führt, das ist der Mangel an Frömmigkeit. Da haben wir vielleicht gedacht beim Punkt 2, ja, wie komme ich denn raus aus meinem Neid? Jetzt klagt der Pastor Lotzel das an mit dem Neid. Wie komme ich denn raus aus meiner neidischen, begehrenden Haltung? Da komme ich raus, indem ich fromm bin. Das ist das, was Gott hier auch selber sagt zu Kain. Er spricht ihn an. Er sagt noch bevor er den Abel tötet, sagt er, als er sieht, wie grimmig der ist, wie er den Abel beneidet, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür nach dir und hat Verlangen, du aber herrsche über sie. Kain hat keine Frömmigkeit, er hat zu wenig an Frömmigkeit. Und das führt dazu, dass er die Sünde tut. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Frömmigkeit in unserem Leben. Da sagen die Leute, ja, was ist denn Frömmigkeit? Man kann das ganz einfach sagen, Frömmigkeit ist die Verwurzelung im Jenseits. Frömmigkeit ist die Verwurzelung im Jenseits. Und fleischliches Leben ist die Verwurzelung hier im Diesseits. Ich kann es auch ein bisschen tiefer erklären. Frömmigkeit ist die Erkenntnis. Ich habe das mit 3 E's mal beschrieben in einer Predigt. Frömmigkeit sei Erkenntnis, Entscheidung, Entschluss. Frömmigkeit ist die Erkenntnis, dass ich mit allem, was ich bin und habe, abhängig von Gott bin. Zweitens, Frömmigkeit ist die Entscheidung, mein Leben nach Gottes Willen auszurichten. Zu sagen, nicht nach den Gesetzen dieser Welt zu spielen, sondern nach der Gebrauchsanweisung Gottes. Und Frömmigkeit ist als drittens diesen Entschluss und diese Erkenntnis der Abhängigkeit von Gott und meine Entscheidung für Gott zu leben, als absolutes Glück und vollkommene Freude zu verstehen. Das ist Frömmigkeit. Ich sage es einfacher nochmal, eine Verortung im Jenseitigen, nicht im Diesseitigen. Und wenn ich nicht im Jenseitigen, nicht bei Gott verortet bin, wenn ich nicht weiß, dass ich von ihm abhängig bin, wenn ich nicht weiß, dass ich alles bei ihm habe und dass ich mich nicht richtig durch den Heiligen Geist darüber freue, dann fange ich immer wieder an, die Spielchen von dem Teufel in dieser Welt zu spielen. Mehr zu haben zu wollen halt, in meiner Ich-Verkrümmtheit zu leben, den Neid, den Zorn, all diese Dinge zu leben. Das passiert nur, wenn ich im Diesseits lebe. Das ist die Lebensweise, Diesseitigkeit leben oder Jenseitigkeit. Lasse ich mich bestimmen von den Gesetzen dieser Welt, was mir mein Arzt erzählt, mein Versicherungsberater, mein Banker, das sage ich auch immer wieder, oder von dem, was mir Gott erzählt. Und Frömmigkeit heißt, sich davon bestimmen zu lassen, was Gott mir sagt. Und das andere, das ist nachrangigst. Das wird übrigens deutlich bei den Namen Kain und Abel. Also denken jetzt vielleicht, na, das ist ja aber eine gewagte Interpretation von Pastor Latzel hier. Nein, Gott sagt das ja, Kain, dir mangelt es an Frömmigkeit. Es wird auch in den Namen deutlich. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass die Namen der Bibel Bedeutungen enthalten und dass sie uns tief in das Verständnis der Texte hineinführen. Der Name Kain kommt vom Hebräischen Kaniti und heißt so viel wie gewinnen, erwerben. Gewinnen, erwerben. Das zeigt so die diesseitige, fleischliche Haltung, die Kain hat. Ich will was erwerben, ich will was gewinnen. Mich hier festmachen, leben, großes Haus, dickes Auto, Gesundheit, langes Leben. Das ist so ein Kainsleben. Abel heißt, kommt von der Hebel, heißt so viel wie Hauch. Du kannst es nicht festhalten. Es ist dir sowieso nicht gegeben. Ein anderer gibt es dir. Das sind so auch für mich in diesem Text zwei Lebenskonzepte. Das Kain-Konzept im Erwerben wollen, im Haben wollen. Und das Abel-Konzept eben im Jenseitigen, im Frommsein, hier nichts festhalten können. Und Kain wird von Gott hier eben Mangel an Frömmigkeit vorgeworfen. Du bist zu diesseitig, das zeigt sich auch an seinem Opfer. Wenn er im Jenseitigen gebunden gewesen wäre, ganz bei dem lebendigen Gott, dann hätte er ihm auch ein hervorragendes Opfer gebracht von den Erstlingen seines Feldes. Macht er aber nicht, weil er behält lieber die Erstlinge für sich. Es ist ein schlechtes Opfer, so sagt die Bibel. Warum? Weil er das Beste für sich behält, weil er im Diesseits ist. Wenn du aber fromm bist und im Jenseits verhaftet bist, dann kannst du auch anders opfern. Dann begegnest du dem lebendigen Gott anders. Und der Mangel an Frömmigkeit, der Mangel an Verwurzelung im Jenseitigen, den verflucht Gott nicht nur bei Kain hier. Lukas 12, die Geschichte vom reichen Kornbauer, auch so ein Typ. Im Diesseitigen verwurzelt, brillanter Geschäftsmann, BWL 1+, VWL 1+, Landwirtschaftskunde 1+, alles richtig gemacht, dicke Scheunen gebaut, nicht Ernte des Jahrhunderts eingefahren, alles voll, jetzt kann er das Leben genießen, in Urlaub fahren, nach Gran Canaria ein halbes Jahr und Schiffe kaufen und alles machen, seine Seele hat Ruhe, nicht? Von den diesseitigen Rechnungen alles brillant aufgegangen. Und dann kommt der Gott, der ihm alles gegeben hat. Und was sagt er heute Nacht? Nehme ich die Seele von dir. Und wem gehört dann alles, was du hast? Du Narr! So sagt Gott, eine schlimme Verurteilung. Du Narr! Wir sind Narren, wenn wir uns in einem Diesseits aufmachen und die Rechnungen aufstellen und sagen, ja, den lieben Gott, den nehmen wir dazu, wenn es nicht richtig läuft, nicht? Also nach dem Motto, wenn die Aktien doch mal ein bisschen abrutschen halt, nicht? Und wenn es der Ehe nicht ganz gut geht, nicht? Dann gehen wir hin halt, nicht? Dann falten wir die Hände, lieber Gott, so hilf mir. So funktioniert es nicht. Was Gott von uns verlangt, ist ein frommes Leben. Wenn wir kein frommes Leben führen, das heißt ein Leben, wo wir verwurzelt sind in der Ewigkeit, im Diesseits, da wird der Widersacher uns in dieser Welt immer, im Hier wird er uns immer wieder durchdeklinieren. Wir müssen nämlich jenseits verwurzelt sein und nicht im Diesseits. Die Bibel ruft dazu immer wieder auf, nicht? Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Und die Frömmigkeit, also diese Verwurzelung im Jenseits, dazu werden wir immer wieder in der Bibel aufgerufen. Jesus sagt in der Bergpredigt, habt Acht auf eure Frömmigkeit. Müsst ihr mal nachlesen, das ganze 6. Kapitel in der Bergpredigt geht es nur im Matthäus-Evangelium um die Verwurzelung im Jenseitigen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch dann diesseitig zufallen. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, jage nach der Frömmigkeit. Also bemühe dich richtig mit deinem Leben, dich im Jenseits festzumachen, nicht hier in der Diesseitigkeit. Und dieses Leben, diese fromme Lebensweise, diese Verwurzelung im Jenseitigen hat eine große Verheißung halt. Immer wieder in den Psalmen heißt es halt, Gott wird den Frommen kein Gutes mangeln lassen. Wir denken immer wieder, wir müssen erstmal um uns alles kümmern in dieser Welt, alles richtig machen, alles besorgen, alles tun. Und dann bleibt irgendwo auch noch so ein Rest einfach für den lieben Gott übrig. Aber so funktioniert es nicht. Alles, was wir sind und haben, kriegen wir von diesem Gott. Und wenn wir zu ihm erst die Ehre geben, wenn wir ihm die Erstlinge geben unseres Lebens, wenn wir uns festmachen im Jenseitigen, dann werden wir den Segen des lebendigen Gottes bekommen. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie sieht es denn mit deiner Frömmigkeit aus? Bist du so ein Mensch, der im Jenseitigen wirklich verortet ist, der weiß, da habe ich Wohnstätte im himmlischen Jerusalem, Halleluja, und hier, das ist nur noch eine ganz kurze Zeit, dann ist das sowieso zu Ende? Oder bist du auch so jemand, der dem Teufel immer wieder auf den Leim geht und sagt, ja, von dem lasse ich mich durchdeklinieren, mit all den Rechnungen dieser Welt, die er aufmacht? Bist du ein frommer Mensch, eine fromme Frau, ein frommer Mann? Oder hast du da Mangel wie kein? Wenn du Mangel an Frömmigkeit hast, dann lauert die Sünde, so sagt Gottes hier, direkt vor der Tür. Da musst du aufpassen, hast du keine Chance gegen all die Versuchungen, die der Widersacher schickt. Was zur Verfluchung Gottes führt, ist der Mangel der Frömmigkeit als drittes und ein viertes. Das ist vielleicht so das Mitentscheidende hier in dieser Geschichte. Was zur Verfluchung Gottes führt, das ist die Unbußfertigkeit vor Gott. Die ersten drei Punkte, die ich aufgeführt habe, die sind vor dem, wo dann wirklich die furchtbare Tat passiert, dass Kain Abel erschlägt. Aber jetzt der vierte Punkt, der spielt nach dieser furchtbaren Tat. Kain hat Abel erschlagen, hat ihn verscharrt. Und dann tritt Gott ihm entgegen und er konfrontiert ihn mit dieser Schuld. Sagt es hier in Vers 9, wo ist dein Bruder Abel? Und dann kommt die Krönung von allem. Der Brudermord ist schon furchtbar. Aber dann lügt Kain dem lebendigen Gott kackfrech ins Gesicht. Ich weiß nichts, soll ich meines Bruders Hüter sein? Keine Buße. Keine Erkenntnis der Schuld, sondern noch viel tiefer, er belügt den lebendigen Gott. Und dann kommt dieses Fluchurteil. Er ist nicht bußfertig. Dass Menschen sündigen, ist seit Adam und Eva so. Und auch wir, die wir alle hier sind, wir sind Sünder. Und wir werden gegen alle drei Punkte, die ich zuerst benannt habe, immer wieder fehlen. So sehr wir uns bemühen, wir werden immer wieder minderwertige Opfer dem Herrn bringen. Wir werden immer wieder neidisch sein, werden begehren in dieser Welt und wir werden immer wieder einen Mangel an Frömmigkeit haben. Aber das ist alles nicht die Katastrophe. Zur Katastrophe wird das alles erst dadurch, wenn wir das nicht unter das Kreuz von Jesus bringen. Wenn wir nicht sein Blut darüber kommen lassen. Dass wir keine Buße darüber tun. Und das ist das, was hier passiert. Er tut keine Buße. Ein anderer großer Mann der Bibel, der ist in einer ähnlichen Situation wie Kain. Das ist David. Er sieht die Bathsheba, die begehrt er auch wieder nicht. Er will haben des nächsten Frau. Und dann nimmt er sich die Frau, nicht? Und das ist dann so neidisch sein. Ich will auch so eine tolle Frau haben, wie eben der Uriah. Nimmt sich die Frau und treibt es mit der in furchtbarer Weise halt, nicht? Schändet sie. Und dann will er den Ehebruch vertuschen, klappt nicht. Und dann sagt er sich, da muss der sterben. Da lässt er den Uriah umbringen. Unglaubliche Blutschuld. Genau dieselbe Ebene hier wie bei Kain. Der ist genau derselbe Typus Mensch. Kain ist genauso wie David. Und David genauso wie Kain. Ein Unterschied besteht zwischen den beiden. Als der lebendige Gott vor David tritt, er schickt den Nathan, er kommt nicht selber. Er schickt Nathan und erzählt ihm dieses Gleichnis nicht von den Schafen. Als er konfrontiert wird, dann sagt er, da heißt er wieder zornig. David sagt, der ist des Todes. Und als der Nathan sagt, du bist der Mann. Da lügt er nicht mehr, sondern da schlägt er die Buße. Als er konfrontiert ist mit seiner eigenen Schuld, da beugt er sich vor dem lebendigen Gott und tut Buße. Und da wird ihm vergeben. Da schreibt er im Psalm 51, was er für ein furchtbarer Sünder ist. Und er bittet Gott flehentlich, gib mir neu deinen Geist und verändere mich. Und dann erlebt er Vergebung. Und das ist das, was Kain nicht tut. Der tut nicht Buße, sondern hält fest an seinem sündigen Leben, an seinem sündigen Tun. Ja, er sündigt noch weiter und belügt den lebendigen Gott. Er ist unbußfertig vor Gott. Und das führt zwangsläufig zur Verfluchung Gottes. Das lesen wir hier. Und dann bist du verflucht. Ich hatte eben schon gesagt, dass im Siegerland, wo ich herkomme, auch glaubenstechnisch verortet bin, da war es in unseren Gebetsgemeinschaften, ich habe das schon mal so gesagt, so, dass in den Gebetsgemeinschaften die alten Brüder immer dafür sorgten, wenn wir zusammenkamen, manchmal haben wir eine ganze Stunde zusammen gebetet, dass immer in drei Teilen gebetet wurde. Weil die wussten, die alten Brüder, wenn man die Leute so frei beten lässt, da geht es nur, gib mir, gib mir, gib mir, gib dem Nächsten, 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 mach die Evangelisation zum Erfolg, all das wird dann gebetet. Eins wird dann ganz schnell vergessen, wenn man das nicht standardisiert, nämlich die Beugung vor Gott und die Beichte und das Bekennen der Buße. Und so hatten wir immer in den Gebetsgemeinschaften drei Teile. Wenn wir eine Stunde zusammen waren, ersten 20 Minuten, nur Lob und Ehre Gottes. Und wehe, da fing schon jemand an, uns zu sagen, ja, bitte mach die Tante Erna gesund. Nicht? Lob, Ehre Gottes, erster Teil. Da wurde ein Lied gesungen, dann kam der zweite Teil. Und das war das Wichtigste, der Mittelteil der Gebete. Da wurde nur Schuld bekannt. Da wurde nur bekannt, was habe ich persönlich falsch gemacht, im lauten oder im stillen Gebet, was hat die Gemeinde falsch gemacht. Und sich gebeugt vor dem lebendigen Gott, immer wieder ausgerufen, Herr, wir sind allesamt nur Sünder, wir ermangeln der Gnade vor dir, wir brauchen dein Blut, bitte reinige uns, vergib uns unsere Schuld. Und erst wenn das fertig gewesen ist, dann kam der dritte Teil, dann wurde erst gesagt, und jetzt mach bitte noch den und den gesund und was weiß ich, sorgt dafür, dass die Kirchenfinanzen stimmen und all das halt. Das war ganz wichtig, dass die alten Brüder uns da in der Buße hielten, ganz entscheidend, in der Buße halten. Das kann man der Gemeinde nicht häufig genug sagen. So geht Kirche los, Pfingsttag, feurige Predigt von Petrus halt, nicht? Und dann fragen die Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Da sagt er, tut Buße, tut Buße, tut Buße, tut Buße. Sei bußfertig vor dem lebendigen Gott. Weil wenn wir nicht bußfertig sind, dann steht der Fluch des lebendigen Gottes über uns. Wenn wir an unserer Schuld festhalten, an unserer Sünde, dann können wir vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Wir können auch selber nichts machen, dass das genommen wird. Wir müssen nicht irgendwelches Geld geben, wir müssen nicht irgendwelche Pilgerpfade laufen, da können wir nichts mit tilgen, auch nicht irgendwelche Reliquien angucken oder sonst irgendetwas. Das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen unter das Blut des lebendigen Gottes kommen, halt nicht, dass er selber in seinem Sohn Jesu Christi für uns vergossen hat. Und dann schreit das Blut zu Gott und sagt, vergib Olaf Latzel. Das ist ein wunderbares Bild, nicht das Blut von Kain, das schreit zu Gott, das Blut von Abel schreit zu Gott und klagt Kain an. Das ist das Blut von Abel. Das Blut von Jesus Christus schreit auch zu Gott, aber das klagt mich als Sünder nicht an, sondern das schreit, wenn ich unter diesem Blut bin, vergib ihm um meinetwillen. Das ist das, was das Blut des Heilandes Jesus Christus kommt. Aber dazu müssen wir in die Buße gehen. Das Blut Jesu Christi ist nicht anklagend, es ist freisprechend. Es ist nicht verfluchend, es ist fluchbefreiend. Und wenn ich jetzt diese Predigt überschrieben habe, was zu Verfluchung Gottes führt, dann möchte ich am Ende dieser Predigt sagen, was vom Fluch des lebendigen Gottes befreit. Eins und allein, das ist das Blut des Heilandes Jesus Christus. Es ist fluchbefreiend. Und wenn wir in Sünde und Schuld verfallen, wenn wir einen Mangel an Frömmigkeit haben, wenn wir neidisch sind, wenn wir gegen irgendeins der Gebote verstoßen, dann können wir kommen unter das Kreuz und dann schreit das Blut Jesu Christi um Vergebung bei dem lebendigen Gott. Das ist das Wunderbare. Und wenn wir unter dem Blut des Heilandes stehen, brauchen wir uns bei all unserer Schwachheit, bei all unserer Sündhaftigkeit nicht zu fürchten vor dem Fluch Gottes. Der trifft nur diejenigen, die den Heiland Jesus Christus nicht lieb haben und die nicht unter seinem Blut stehen. Deshalb alle Ehre, alle Lob und allen Preis dem Blut des Sohnes Gottes, das für uns vergossen worden ist und das schreit zum lebendigen Gott um Vergebung für uns. Halleluja, dass wir nicht für unsere Schuld gerade stehen müssen, wie Kain, der da das Blut seines Bruders vergossen hat und das ihn anklagt, sondern Halleluja, dass wir freigesprochen sind, weil Gott selber sich für uns hingegeben hat und weil sein Blut uns frei macht. Was zur Verfluchung Gottes führt, erstens das minderwertige Opfer, zweitens der Neid auf den Nächsten, drittens der Mangel an Frömmigkeit und viertens die Unbußfertigkeit vor Gott. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.